Wie einer von euch, der genauso im Leben steht, mit seinen Fehlern und Schwächen, stehe ich hier. Und ich möchte euch ein Wort mitteilen, was mich eigentlich erfreut, aber andererseits auch bewegt und wo ich denke, ja, das könnten wir vielleicht alle auch mal wieder uns verinnerlichen. Es ist so, wir hören hier ja nicht wirklich was Neues. Viele Menschen, die jetzt lange gläubig sind, sagen, ja, kennen wir schon, haben wir schon gehört, ist doch klar, eigentlich alles normal. Aber Paulus hat mal zu dem Timotheus geschrieben, dass ich euch alles mehrfach schreibe und alles wiederhole, es verdrießt mich nicht. Es macht euch umso gewisser. Und so soll es auch heute sein. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Galater 5, Vers 13. Zur Freiheit berufen. In den Liedern, die wir jetzt gerade gesummt oder gehört haben, ging es auch teilweise um Freiheit. Freiheit ist ja ein großes Wort. Freiheit streben wir alle nach. Viele Menschen kämpfen da sogar drum. Ich denke da gerade in Belarus und in Hongkong gibt es nicht so viel Freiheit. Die Menschen, die stehen für Freiheit auf, gehen auf die Straßen, werden dafür verhaftet. Es gibt Freiheitskämpfer, die dafür gestorben sind. Um die Freiheit zu erlangen, hatten sie natürlich dann nichts mehr von. Aber Jesus sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Und Jesus hat uns diese Freiheit im Prinzip schon erworben. Die Bibel schildert uns im Prinzip zwei Herrschaftsbereiche, in denen wir zwangsläufig leben. Zum einen den irdischen Bereich, in den wir hineingeboren werden, in den Bereich, ja, wo wir seit unserer Geburt, seit dem Sündenfall, werden alle Menschen in diesen menschlichen, irdischen Bereich hineingeboren. Und dann gibt es aber noch den göttlichen Bereich, den geistlichen Herrschaftsbereich. Und zu diesem Bereich kann man sich entscheiden. Man muss es nicht, man hat die Freiheit, sich dazu zu entscheiden. Und ich denke, wir als Christen, die wir uns hier auch in diesem Raum versammeln, wollen uns zu diesem göttlichen, geistlichen Herrschaftsbereich entscheiden. Und wir leben in einem dieser Bereiche, entweder in dem einen oder in dem anderen. Der Römerbrief beschreibt in den ersten Kapiteln, dass alle Menschen sündigen und dem Gericht Gottes verfallen sind. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Aber seit unserer Bekehrung und Wiedergeburt stehen wir nicht mehr unter dem Herrschaftsbereich des Gesetzes, sondern sind in dem Herrschaftsbereich der Gnade angekommen. Jesus sagt den Juden in Johannes 8, Verse 31 bis 36, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten die Juden. Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Was redest du dann von frei machen? Was meinst du damit? Aber Jesus sagte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und ein Sklave ist kein Familienmitglied. Der Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Also jemand, der sündigt, beziehungsweise unerlöst ist, der ist in Knechtschaft oder Sklaverei oder Unfreiheit. Das ist so. Und im Glauben zu tun, was Jesus sagt, das bewirkt Erkennen von Wahrheit. Und die Wahrheit bewirkt das Erlangen von Freiheit. Interessant ist der Zusammenhang von Wahrheit und Freiheit. Und Jesus sagt an anderer Stelle, ich bin die Wahrheit und das Leben. Wahrheit zu erkennen macht also frei, Jesus zu erkennen macht frei. Und du und ich, wir sind dazu berufen, in diese Freiheit Gottes zu kommen. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Wer also denkt, er könnte als Christ nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken und feiern, denn morgen sind wir tot und kommen dann in den Himmel. Der hat das Evangelium noch nicht grundsätzlich verstanden. Wir waren Sklave der Sünde, ja. Es gab da keine Alternative. Aber das gehört jetzt der Vergangenheit an und wir gehören zu einem neuen Herrn. Wir haben also den Herrschaftsbereich gewechselt. Es geht nicht um die Sanierung alter Schulden und dann ein Weitermachen wie bisher. Es geht darum, dass wir in einem neuen Herrschaftsbereich angekommen sind, in dem Herrschaftsbereich der Gnade. Der alte Mensch, der wir früher waren, so heißt es in Römer 6, Verse 6 bis 7, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot. Und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Ja, wir sind frei. Halleluja. Frei vom Schuldbruch, vom Schuldspruch des Gesetzes. Frei von allen Forderungen des Gesetzes. Frei von der Macht der Sünde. Frei von der Macht des Satans. Wir werden ohne Gesetz gerecht gesprochen. Allein aus Gnade. Tolle Sache, ne? Aber in der Freiheit sind wir nicht unsere eigenen Herren. Wir leben jetzt für Christus. Jesus gibt uns die Zusage, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und Paulus bestätigt in Römer 6,14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Dass die Sünde nicht über uns herrschen wird, das ist eine Zusage Gottes und die steht. Wir müssen nicht mehr unseren Trieben und menschlichen Wünschen folgen. So weit, so gut. Aber doch haben die Wünsche und Triebe in uns das, was wir uns, unseren alten Menschen so, was unseren alten Menschen ausmacht, haben noch einen ziemlich starken Einfluss auf unser Denken und Handeln. Die Befriedigung unserer selbstsüchtigen Wünsche endet oft genug auch in Zielverfehlung. Wer kennt das nicht von uns? Paulus zählt im Galater 5 ab Vers 19 mal auf, was ihm dazu so einfällt. Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzendienst, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Unreinigkeit, Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und vieles dergleichen. Das ist doch alles in uns noch drin irgendwo, oder rede ich da nur von mir? Paulus beschreibt es treffend, nicht das, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich gar nicht mehr will. Ich kann gar nicht so leben, wie Gott es von mir möchte. Meine alten Veranlagungen, meine alten Wesenszüge, meine Triebe verleiten mich dazu, etwas zu tun, was ich gar nicht mehr will und was mich Gott trennt. Wo ist denn da die Freiheit? Wo ist denn da die Freude der Erlösten? Wenn ich trotz Erlösung durch Jesu Tod noch falsche Dinge tue, was hat sich dann durch Jesu Tod verändert? Was hat sich dann durch seine Erlösung in mir verändert? Jesus kam doch, um Freiheit zu schenken. Sollte er uns nun die Sünde vergeben haben, uns aber im praktischen Leben wieder mit der Sünde kämpfen zu lassen? Und das tun zu lassen, was wir gar nicht mehr wollen? Klammert die Gnade Gottes unsere täglichen Bedürfnisse aus? Gott wäre kein liebender Vater, wenn er uns mit diesen Herausforderungen alleine lassen würde. In Galater 2, Vers 20 heißt es, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das haben wir letzte Woche auch schon gehört, der Bruder Heinrich hat das uns gesagt. Christus lebt in mir oder lebt mich. Es liegt also eine Spannung zwischen dem Ich und Christus, zwischen dem Fleisch und dem Geist Gottes. Bei der Himmelfahrt gebot Jesus seinen Jüngern, auf den Heiligen Geist zu warten, ehe sie mit der Verbreitung der Botschaft des Evangeliums beginnen sollten. Die Jünger kannten die Auswirkungen des Heiligen Geistes schon. Sie waren ja lange Zeit mit Jesus zusammen gewesen und hatten erlebt, was Jesus durch den Heiligen Geist auch bewirken konnte. Doch nun sagte Jesus, wartet auf den Heiligen Geist. Und es geschah tatsächlich etwas Neues. Der Heilige Geist fiel auf die Jünger und bezog Wohnung in ihnen. Und genau dieser Heilige Geist will auch in dir und in mir wohnen. Dieser Heilige Geist ist ein Teil von uns. Es ist so, als wenn eine neue Person in uns hineinzieht. Also stellt euch mal vor, da ist so ein Ein-Personen-Haushalt und da lebt man so ganz gemütlich drin und plötzlich zieht da noch jemand ein. Zuerst mag das ja alles gut funktionieren. Zuerst freut man sich vielleicht auch, dass da noch jemand ist. Aber dann gibt es möglicherweise auch Konflikte. Dann gibt es Ideen des einen und des anderen und manche passen nicht zusammen. Ich habe mir das so plastisch vorgestellt, wie das denn so ist. Dann sagt der neue Bewohner, ach, lass uns mal aufräumen, die Bude. Da steht so viel rum. Naja gut, okay, lasse ich mich ja vielleicht noch mit drauf ein und räume auch den Müll weg. Und dann sagt der neue Bewohner, und Fenster müssen wir vielleicht auch mal putzen, dass mal Licht reinkommt. Das ist ja Arbeit, muss ich ja was tun. Und so kann es da auch irgendwelche Konflikte geben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Manche Dinge werden uns schwierig vorkommen. Und ich habe gelesen, in Galater 5, Vers 17 steht dann auch, das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Diese sind einander entgegengesetzt. Es ist also durchaus normal, dass wenn der Heilige Geist in uns hineinkommt, dass wir erstmal so ein bisschen Rebellion erleben in uns selbst und dass wir nicht mit allem einverstanden sind und nicht alles so gleich umsetzen können. Aber glücklicherweise zeigt Paulus uns einen Vers vorher so auch, wie wir in diese ersehnte Freiheit gelangen, beziehungsweise besser gesagt, wie wir uns ihr bewusst werden können. Er sagt dann nämlich, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht, ihr müsst es nicht, euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die Wünsche sind da, aber wir müssen ihnen nicht folgen. In 2. Korinther 3, den Vers kennen wir auch alle, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Eigentlich ganz einfach. Ne? Man sollte sich das an den Spiegel schreiben. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Oder lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Theorie. Nicht, dass ich das schon ergriffen hätte. Aber Jesus wandelte im Geist, Jesus hatte es ergriffen. Und er handelte im Geist Gottes und nicht aus menschlichem Geist. Und gleichzeitig gab der Geist Gottes ihm auch Kraft zum Widerstehen. Jesus wurde versucht, wie wir. Er war ein Mensch, wie wir. Aber Jesus wusste, das wahre Leben, die wahre Erfüllung kommt aus Gott, nicht aus der Welt. Und Jesus ging diesen Weg auf der Erde im Gehorsam Gott gegenüber und in der Kraft des Heiligen Geistes, ohne abzuweichen. Er war fehlerlos, weil er in der Beziehung zum Vater lebte. Bevor Jesus zum Vater auffuhr, sagte er, ich bin alle Tage bei euch, bis an das Ende der Welt. Das sagte er, obwohl er ging. Er sagte, ich gehe jetzt weg, aber trotzdem bin ich bei euch. Wie sollte das geschehen? Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt. Er ist durch den Heiligen Geist bei uns. Das heißt, wir tragen den Geist Jesu in uns und Jesus, der Vater und der Heilige Geist in eins. Und deswegen sagte Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet das Ziel nicht verfehlen. Ihr werdet die Wünsche des Fleisches nicht mehr vollbringen. Das konnte er sagen, weil Jesus sein Ziel erreicht hatte. Wie sieht das also praktisch aus? Wie leben wir in dieser Freiheit? Wie wandeln wir im Geist? Wie geht das? Wenn wir wissen, dass Jesus im Geist gewandelt hat und gewandelt ist, dann ist es sinnvoll, sich anzuschauen, wie Jesus gelebt hat, was er getan hat. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Sind wir dazu bereit? Ist das unsere Einstellung schon? Bittet einer euch, um eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Sind wir so großzügig? Haben wir so viel Zeit? Bringen wir die Zeit auf? Es kostet was, ja. Er sagt auch, selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt werdet und auf alle möglichen Weise verleumdet werdet. Wollen wir das? Haben wir da Lust zu, beschimpft zu werden? Nicht immer, ne? Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt Jesus. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und vieles mehr. Die Evangelien sind voll davon. Lest es nach. Ich hatte mal eine Bibel, die war in Englisch geschrieben, hatte die mir gekauft, weil ich hatte gedacht, naja, vielleicht, wenn man Englisch liest, kann man auch Englisch besser lernen. Hat nicht so gut geklappt. Aber in dieser Bibel waren die Worte, die Jesus direkt gesagt hat, die waren in Rot gedruckt. Und das war also in den Evangelien war die Hälfte rot gedruckt, weil das die Worte Jesu waren. Und das war eigentlich auch sehr schön. Und vielleicht kann man sie auch in einer deutschen Bibel das sich mal so markieren, was Jesus direkt gesagt hat und sich das dann zu Herzen nehmen. Wir haben also einiges, was wir beherzigen können und um im Geist zu wandeln. Vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, hatten die Jugendlichen so ein Armband in Rot oder Blau oder mehreren an verschiedenen Farben, egal welche Farbe das war. Da standen so ein paar Buchstaben drauf. WWJD. Weiß jemand, was das heißt? Die meisten jüngeren Leute werden das wissen, ältere vielleicht nicht. War auch in Englisch, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Stand da auf diesen Armbändern drauf. Und es war sinnvoll, das am Arm zu haben. Und immer, wenn man dann was tat mit der Hand oder so, dann hat man geguckt, ach, und ist gleich drauf gekommen, what would Jesus do? Aha, dann kann ich gleich mal überlegen, ja, was würde Jesus in meiner Situation tun? Und es ist eine gute Erinnerung auch, dann zu reflektieren, was hat Jesus getan? Was hat er für mich getan? Was ist sein Werk an mir? Seine Erlösung, die Befreiung von Schuld und Sünde. Und ich kann wieder neu glauben und erfassen, dass Jesus wirklich alle Schuld vergeben hat. Alle vergangene und auch alle zukünftige. Ja, unser Fleisch ist immer noch schwach. Doch wenn du und ich, wenn wir uns entscheiden, im Geist wandeln zu wollen, dann wird das Fleisch seine Macht verlieren. Es ist ein Kampf und wir müssen diesen Kampf kämpfen. Es heißt ja auch, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Es soll kein Krampf sein und wir wissen, oder wir dürfen wissen, auch in Niederlagen lässt Gott uns nicht fallen. Jesus hat gesiegt. Jesus hat uns den Sieg errungen durch seinen Tod und seine Auferstehung. Wir sollten aufhören, aus eigener Kraft und mit eigenem Fleiß gut sein zu wollen. Ist ja eigentlich ein guter und ehrlicher Ansatz. Und Menschen, die gut sind, die haben wir auch gerne um uns. Aber im Prinzip ist das Ganze zum Scheitern verurteilt, weil wir aus eigener Kraft nicht gut sein können. Jesus kam als Retter. Nicht um uns noch mehr Lasten aufzuerlegen, sondern um uns zu befreien. Paulus schreibt von den Fehlern und von den Sünden, die einfach nicht gut sind. Doch er zeigt deutlich auch auf, woran es liegt, dass sie uns immer noch bedrängen. Nämlich darin, dass wir weiterhin selbst versuchen, unsere Fehler und unseren Weg zu gehen. Dass wir oft versuchen, aus eigener Kraft, aus eigenem Fleiß unser Ziel zu erreichen. Es stehen Werk, menschliches Werk gegen Gottes Gnade. Vergängliches gegen Unvergängliches. Fleisch gegen Geist. Und je weniger wir von unserer irdischen Natur aus unser Leben bestimmen wollen, umso mehr wird Gottes Natur, sein Geist uns bestimmen. Wir müssen also ganz bewusst aufhören zu sagen, ja, wir wollen das jetzt schaffen. Weil wir wissen, Jesus will es in uns schaffen. Jesus ist in den Schwachen mächtig. Je mehr wir auf Jesus und auf seine Gnade schauen, umso mehr werden wir siegreich sein. Und diese Gnade haben wir nicht verdient. Sie wird uns aus Liebe von Gott geschenkt. Willst du deinen eigenen Geist dein Leben bestimmen lassen oder Gottes Gnade und seinen Geist? Man kann nicht beides tun. Doch die meisten Christen, auch ich, versuchen das immer wieder. Die Freiheit liegt nun in der Gnade, zu erkennen, dass uns wirklich alles vergeben ist, anzunehmen, dass uns Jesus selbst durch seinen Geist immer mehr in ein Leben frei von Zielverfehlungen führen will. Lasst uns mehr in seiner Vergebung leben. Die Werke unseres Fleisches werden sich dem Wirken des Geistes unterordnen. Der Geist wird in uns mehr Kraft gewinnen. Jesus hat an alles gedacht, als er ging. Er ließ uns nicht als Waisen zurück, sondern er sandte uns seinen Geist. Und das ist die Freiheit der Erlösten. Zur Freiheit bist du berufen. Lebe in dieser Freiheit, indem du Jesus die volle Kontrolle überlässt. Ich muss es auch tun. Ich muss Jesus die volle Kontrolle in meinem Leben überlassen. Wir müssen im Herzen rufen, ja, Jesus, ich möchte, dass du mich übernimmst. Ich muss nicht mehr ringen, weil du schon gerungen hast und gesiegt hast. Und wenn wir darin leben, dann wird der Heilige Geist mehr und mehr aktiv werden. Wir dürfen dann wissen, wir sind befreit, wir sind teuer erkauft. Im praktischen Leben ist es auch so, dass wir all das, was wir so zu entscheiden haben, mit Gott besprechen können. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier nur theoretisch überlegen, ja, wie funktioniert das? Wir können sagen, Herr Jesus, ich brauche ein neues Auto. Gott will eigentlich nicht bestimmen, was wir für ein Auto haben, aber will uns führen, dass wir das Richtige für uns Passende kaufen. Er sagt, ich muss meinen Beruf ausüben. Ich glaube, Jesus ist es auch egal, was für einen Beruf du hast. Ist überwiegend jedenfalls. Also er hat uns da, lässt uns da auch Freiheiten. Aber er will uns lenken, dass wir den richtigen Beruf treffen, dass wir nicht uns auch da von irgendwelchen Menschenmeinungen abhängig machen. Jesus ist auch egal, was du essen sollst, was du essen willst. Du kannst essen, was du willst. Es ist alles von Gott gegeben. Und wir müssen da uns keine Regeln, keine Zwangsregeln auferlegen lassen und sagen, ja, wir dürfen kein Fleisch essen, wir dürfen dies nicht essen und wir dürfen das nicht machen. Wir müssen uns nicht an irgendwelche Festtage halten oder sowas. Wir sind frei und Jesus will uns führen. Wir können mit allem über Gott sprechen. Wir können alle unsere Probleme, all das, was uns so bewegt, ihm sagen. Und er wird uns lenken und sein Geist wird uns Eingebungen geben, dass uns einfällt, dass uns klar wird, wie wir leben sollen. Auf jeden Fall sollen wir unsere Freiheit nicht als Ausrede für die Sünde nehmen. Jesus hat einen gewaltigen Preis bezahlt. Vor Gott sind wir gerecht. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Und Beziehung zu ihm ist möglich und soll so sein, dass wir Beziehung mit Gott leben. So wie Jesus mit Gott verbunden war, so sollen auch wir im Geist mit Gott verbunden sein. Der Geist kam nicht, weil wir ihn verdient hätten, sondern weil wir ihn brauchen. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Vertraut auf das Werk Jesu, vertraut auf die Vergebung. Sie ist vollkommen und vollumfänglich. Vertraut und redet mit Gott, so wie ihr drauf seid. Gott schaut nicht auf eure Sünde, er schaut auf euch. Aber nicht mehr auf Sünde, nicht mehr auf eure Sünden. Er schaut auf uns und freut sich an uns, weil sein Sohn alles gesühnt hat und uns den Weg frei gemacht hat. Amen. Vater im Himmel, danke für deine Freiheit. Danke für das Leben mit dir, Herr, was uns befreit und was uns froh macht, was uns Sicherheit gibt im Leben. Ich danke dir, dass wir uns auf dich stützen dürfen, auf dein Werk. Hilf uns im täglichen Leben auf dich zu schauen und unser Leben von dir, von deinem Geist leiten zu lassen, von dir abhängig zu sein. Danke, Herr Jesus, dass du alles getan hast. Bitte hilf uns, dir die Kontrolle über unser Leben zu überlassen. Danke. Amen. Amen.